herzlich willkommen zum Transformations-Podcast, der Podcast für Transformation in der lean, agilen oder digitalen Welt. Es begrüßt Sie Ihr Host Bert Jakobsen-Kramer. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Beitrag von Uwe Weinreich und Bert Jakobsen-Kramer zum Thema Digitalisierung. Viele von euch fragen sich vielleicht, was ist Digitalisierung und wie kann ich diese Digitalisierung bewältigen? Und mein Gesprächspartner, der Uwe Weinreich, behauptet, dass viele Unternehmer Digitalisierung bisher noch nicht richtig verstanden haben. Und insofern, Uwe, freue ich mich auf das Gespräch mit dir und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, was du über das Thema denkst. Hallo, Uwe.
Hallo, Bert. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, für die, die jetzt Uwe noch nicht kennen, Uwe Weinreich, du bist Digitalunternehmer der ersten Stunde. Ich glaube, du hast dein erstes Unternehmen schon im Jahr 2000 gegründet, wenn ich mich richtig...
96.
Oder 96 sogar, und hast also mehrere Unternehmen in die Welt gebracht. Du arbeitest mittlerweile als Berater im Bereich Digitalisierung sehr erfolgreich und hast auch mehrere Bücher veröffentlicht. Das eine Buch Lean Digitization aus dem Springer Verlag und ein anderes Buch, das da heißt Begeistern. Da geht es um Innovationsprozesse.
Genau.
Und insofern bist du ein absolut kompetenter Gesprächspartner bei dem Thema. Und lass uns direkt einsteigen. Digitale Transformation. Ja, was bedeutet das? Und du sagst, viele haben das Thema noch nicht ganz verstanden. Ja, was ist deine Meinung dazu?
Ja, das klingt natürlich erstmal provokativ zu sagen, das Thema wurde noch nicht verstanden, weil es ist eines der meisten gestressten Themen tatsächlich der letzten Jahre gewesen. Es gibt viele Leute, die können das einfach nicht mehr hören, die mögen nicht mehr über Digitalisierung reden und sagen, komm, das ist doch eigentlich auch nur ein Schritt weiter in dem, was wir schon kennen. Man muss es ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich glaube, wir müssen auf jeden Fall zwei wichtige Aspekte uns anschauen, die mit Digitalisierung zu tun haben und die Digitalisierung bewirkt. Ich würde dafür gerne mal ein Stück weit zurückschauen. Einfach mal so kurze 100.000 Jahre, da haben wir dann tatsächlich begonnen, langsam mit Werkzeugen zu arbeiten. Und diese Werkzeuge haben wir immer weiter verfeinert und immer weiter verbessert. Und daraus ist unsere moderne Gesellschaft entstanden. Das ist das, wo wir heutzutage sind. Irgendwann kamen Maschinen dazu und heutzutage hält jeder von uns einen kleinen Computer in der Hand und kann damit unglaubliche Sachen machen. Die Computerisierung selber ist eigentlich sogar schon relativ alt, sogar in der Wirtschaft. Also es hat ja schon in den 30er Jahren begonnen, dass Computer zu Tools wurden, die man nutzen konnte, indem sie eben Kalkulationen wesentlich einfacher und wesentlich schneller durchführen konnten, als Menschen das per Hand mit Papier und Bleistift tun konnten. Und die Entwicklung ist weitergegangen, sodass wir heutzutage eben in einem Bereich sind, wo wir Robotik haben, die relativ autonom funktionieren haben, wo wir künstliche Intelligenz haben, die einen gewissen Grad erreicht hat, den wir uns vor 20 Jahren wahrscheinlich alle noch nicht vorstellen konnten. Und insofern haben sich einfach diese Werkzeuge weiterentwickelt. Und die Werkzeuge kann man halt tatsächlich nutzen, auch tatsächlich im Business-Kontext, um damit seine Kernprozesse weiterzuentwickeln. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, den wir bei Digitalisierung betrachten müssen. Denn es ist eine zweite Sache passiert und die geht weit darüber hinaus. Und da drin steckt wirklich revolutionäres Potenzial. Und ich glaube, wir alle, nicht nur viele Unternehmer, sondern wir alle sind eigentlich erst im Moment dabei, zu entdecken, was passiert da eigentlich. Denn wenn wir schauen, was dort los ist, dann haben wir mittlerweile im Grunde eine neue Welt erschaffen, digital. Es gibt einen ganz, ganz neuen Bereich, praktisch eine neue Ebene, die sich um die Welt spannt, wo digitale Prozesse laufen, wo Daten ausgetauscht werden. Eine Welt, über die es möglich ist, praktisch Revolutionen zu starten oder Meinungen zu verändern, Wahlen zu beeinflussen, komplexe Industrieanlagen zu steuern, etc., etc. Und dieser ganze Bereich, dieser Cyberspace, der dort entstanden ist, ist etwas, was unsere reale, unsere materielle Welt grundsätzlich stark beeinflusst, in einem Maße, wie wir es uns heute vielleicht erst ansatzweise vorstellen können. Ich glaube, in 20, in 30, in 50 Jahren werden wir dort noch viel, viel weiter sein. Das, was ich meine, wenn ich sage, viele haben es vielleicht noch gar nicht verstanden, was Digitalisierung ist und Digitalisierung bewirken kann, das ist, dass es nicht nur darum geht, tatsächlich auf dieser Seite der Tools zu schauen, wie können wir unsere Produktion vielleicht ein Stück weit smarter machen, effizienter machen, schneller machen, billiger machen. Das ist etwas, was in Deutschland relativ breit passiert und wo wir, glaube ich, gerade auch in Europa große Kompetenzen haben. Dort, wo andere Nationen, insbesondere im Moment USA und China, weiter vorne sind, ist in dem Bereich zu sagen, was machen wir in diesem nicht materiellen Bereich? Dort, wo praktisch ganz neue Strukturen entstehen und wo eine neue Schicht in unserem Leben auf einmal da ist, die ein neues Element der Realität darstellt. Und in diesem Bereich ist es tatsächlich möglich, komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was früher in der klassischen, in der materiellen Welt möglich war. Wir können uns ein Stück weit lösen von der materiellen Welt und die Welt neu denken, dadurch, dass wir diese neue Ebene, die neue Schicht des Cyberspace oder des der Cybersphäre haben, die uns alle umgibt, dauerhaft.
Oh, das ist hochinteressant. Also das verbinde ich jetzt mit diesen Schlagworten Networked Economy, dieses Cyberspace der also Distributed Ledger Technology Verfahren. So ist mein Verständnis davon. Liege ich da richtig?
Ja, das sind Elemente, die dort mit hineingehören. Genauso gut gehört natürlich hinein ganz simple Informationsverbreitung, wie wir sie beispielsweise über Twitter oder andere Plattformen sehen, wo es möglich ist, eben praktisch in einer rein kognitiven Ebene Dinge zu beeinflussen, ohne dass ich materiell etwas dafür ändern muss. Dazu gehören alle Dinge, die eine Art von Transaktion ermöglichen. Also alles, was wir im Moment sehen oder in den letzten Jahren gesehen haben, an der Entwicklung von Plattformmodellen, die spielen sich alle wirklich nur in diesem Cyberspace ab. Das heißt, man braucht praktisch keine Assets mehr, man braucht keine großen Investitionen mehr, um dort tatsächlich mitspielen zu können, große Werte zu generieren und großes Einkommen damit zu ermöglichen. Also wenn wir sehen, was Uber, was Airbnb, was Amazon, was Alibaba und so weiter in den letzten Jahren geschaffen haben, dann sehen wir natürlich eine Menge Technik, die hinter diesen ganzen Modellen ist. Aber im Vergleich zu dem, was die an Umsatz machen, ist das minimal, ist das verschwindend gering, was dort eingesetzt wird. Das heißt, wir lösen uns immer stärker von der materiellen Welt und shiften unsere Businesswelt in eine nicht materielle Welt, in diesen Layer des Cyberspace. Und da wird so ziemlich alles möglich sein. Alles, was wir materiell machen, wird auch auf der Cyberebene möglich sein. Es wird praktisch eine Spiegelung geben des Ganzen. Und es wird Dinge geben, die finden nur hier statt, weil sie hier gar nicht gehen. Und da wird es richtig spannend, weil da entstehen dann komplett neue Geschäftsmodelle, die wir uns im Moment, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können.
Wow. Und wenn ich das so richtig verstehe, was du sagst, dann bedeutet das ja auch, dass wenn wir uns in der immateriellen Welt bewegen, im Cyberspace, dass dort Netzwerke entstehen und Netzwerke miteinander Geschäfte machen und nicht mehr, sage ich jetzt mal, klassische hierarchisch organisierte Unternehmen, sondern wirklich Netzwerkstrukturen, die dann miteinander interagieren, sodass also zentrale Steuerung da wahrscheinlich auch eine weniger große Rolle spielen wird, sondern dezentrale Netzwerke. Ist das richtig?
Ganz genau. Also es wird schon so sein, dass es bestimmte Player gibt, die innerhalb dieser Netzwerke eine ganz starke steuernde Funktion haben. Aber es wird so sein, dass es große Ökosysteme von Unternehmen geben wird oder teilweise auch von Einzelpersonen, die eben an der Generierung von Wert beteiligt sind und dafür sorgen, dass über die Zeit immer mehr und mehr Wert entstehen kann. Wir sind ja losgelöst. In dem Moment, wo wir losgelöst sind von dieser Bindung an die Erde, können wir ja Dinge tun, miteinander, über Grenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen und Ländergrenzen hinweg, was uns früher überhaupt nicht möglich war, weil wir einfach unmenschlichen Reiseaufwand gehabt hätten, weil wir zunächst Vertrauen aufbauen müssen, weil wir erstmal schauen müssen, wo sind überhaupt die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können. All das wird im Moment viel, viel leichter und es entwickeln sich ja tatsächlich auch diese Netzwerkstrukturen in dieser Cybersphäre, wo wir sehen können, da wachsen Unternehmen zusammen, vielleicht nur temporär für ein Projekt, vielleicht auf Dauer, vielleicht nur für eine bestimmte Lebensphase. Aber da passiert eine ganze Menge und dieses Entwickeln von Ökosystemen wird auf lange Sicht etwas sein, was die Wirtschaft ganz gewaltig nach vorne treiben wird.
Ja. Und das bedeutet jetzt auch, dass der Aspekt, den du angesprochen hast, also diese Werkzeugebene, ich sage jetzt mal Industrie 4.0, die Digitalisierung von Kernprozessen, das war jetzt und ist jetzt eigentlich erst der erste Schritt. Der ist auch weiterhin notwendig oder
absolut.
Sozusagen wird sich einfach weiter vollziehen in einigen Bereichen. Ich sag mal, der große Unterschied wird nachher kommen in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und eben neuen Geschäftsmodellen dann auch, ne?
Ganz genau so. Also das, was wir auf der Tool-Ebene haben, was also praktisch hier dann stattfindet, das muss weitergehen. Da müssen wir auch eine gewisse Perfektion entwickeln. Und da sind wir auch gar nicht so schlecht aufgestellt hier in Europa. Aber sich darauf zu beschränken und zu sagen, das ist es nur, das begrenzt uns zu sehr für die Wirtschaft, die wir in den nächsten 50 bis 100 bis 200 Jahren sehen werden. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht die Zukunft ein Stück weit abschneiden, sondern wirklich früh genug eben auch den Sprung schaffen zu sagen, dass wir wirklich dann auch kompetente Partner und Player sind in dieser Cybersphäre, wo sich künftige Generationen finden werden, die dort ihr Business machen. Und da nicht den Anschluss zu verpassen, das ist eine große Herausforderung, die wir im Moment haben. Aber da sind andere zurzeit deutlich weiter und vor allen Dingen auch deutlich mutiger im Denken. Viele denken gar nicht über diese reine Tool-Ebene hinaus und sagen, wir gehen in diesen neuen Layer of Reality hinein, sondern die begrenzen sich darauf, einfach Effizienzgewinne zu generieren. Ja, das ist richtig, das ist wichtig, das müssen wir machen, aber es darf nicht das Einzige bleiben. Und das ist der Punkt, wo ich eben auch gerade deutsche auf Perfektionismus und Qualität getriebene Industrie ein Stück weit kritisiere und sage, wir müssen einfach mehr wagen. Wir müssen mehr ausprobieren und wir müssen auch den Sprung mal wagen, selbst wenn es unter Umständen mal zu Fehlern kommt, wenn wir damit auf die Nase fliegen und wenn wir nur daraus lernen, aber keinen sofortigen Gewinn ziehen. Einige Unternehmen sind auf dem Wege, die sind dabei, sich zu agilisieren, tatsächlich solche Ansätze wie Lean Startup, wie Design Thinking und so weiter ins Unternehmen hineinzuholen. Aber das sind bisher überwiegend die großen Player. Und das, was uns stark macht, eben der Mittelstand gerade in Deutschland, der hat dort noch ganz großen Nachholbedarf.
Also das finde ich toll, dass du das sagst, weil gerade der Mittelstand hat ja jetzt auch eine Chance, und zwar eine Chance der total neuen Vernetzung mit auch letztendlich, sagen wir mal, vielleicht ehemaligen Mitbewerbern, international, vielleicht eher auch im Standort Europa, kann ja sein, aber sozusagen dort wirklich jetzt die Chance zu ergreifen, selbst eine neue Plattform zu entwickeln, in der ganz neue Kooperationen möglich sein können. Das ist ja eine Riesenchance.
Es ist eine Riesenchance und es ist ein kritisches Zeitfenster, in dem wir im Moment sind, weil wir haben, als ich 96 mein erstes digitales Unternehmen gegründet habe, es war einfach, es war billig, in diese Welt eben der Digitalisierung einzutauchen. Das hat uns nicht viel gekostet, weil wir waren einer der Ersten, die das gemacht haben. Und es ging gut und man bekommt darüber eben einen neuen Markt. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so einfach. Es werden schon höhere Anforderungen gestellt. Man muss viel, viel stärker auf Sicherheit achten. Man braucht viel mehr Rechenleistung heutzutage, um das zu bringen, was Kunden heutzutage erwarten. Aber es ist immer noch bezahlbar. Das kann auch ein Mittelständler schaffen. Vor allen Dingen dann, wenn man wirklich einen Lean-Ansatz wählt, dorthin zu gehen. Also nicht zu sagen, meine Lösung besteht darin, dass ich jetzt von irgendeinem großen Anbieter eine Software kaufe, die bei mir installiere und dann läuft meine Produktion automatisch. Kann man machen. Hilft aber in dem Bereich nicht weiter, sondern ist es wirklich wichtig, vom Kunden auszudenken, vom Nutzer auszudenken, zu schauen, wo sind vielleicht tatsächlich noch unbearbeitete Probleme von Kunden? Wo ist noch ein ganz starkes Bedürfnis da, was Kunden haben wollen, von den Kunden zu lernen, das dann versuchen, tatsächlich in digitale Produkte zu übersetzen und dort ein gezieltes Angebot zu platzieren. Das kann sehr kostengünstig tatsächlich passieren. Und das kann man sukzessive, stückweise machen. Man muss dafür nicht gleich diese riesen Softwarepakete kaufen, sondern man kann mit einem Lean-Ansatz schrittweise hineingehen, zu Anfang erst wenig investieren, lernen, besser werden, dann wieder ein bisschen mehr investieren, wenn man schon wieder sicherer geworden ist, wieder lernen, wieder zurückgehen, weiterentwickeln und so schrittweise das Investitionsrisiko immer weiter senken, sodass man irgendwann sagen kann, das, was wir hier tun, ist gut abgesichert, weil wir haben die Daten vom Markt. Und was wir hier tun, da wissen wir jetzt, wie wir da zur Lösung kommen. Und dann ist das Marktrisiko in vielen Fällen so gering, dass das wirklich jedes Unternehmen stemmen kann, das nicht gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist.
Ja, und gleichzeitig nochmal der Appell an die Unternehmer, die jetzt zuhören, diese Situation jetzt als Chance zu ergreifen und wirklich sich von alten Denkmustern zu lösen. Ich benutze immer gerne den Begriff der Co-Kreation. Also jetzt auch mit, ich sag mal, ehemaligen Konkurrenten in co-kreative Prozesse zu gehen und sich gemeinsam zu überlegen, wertungsfrei, wie können wir vielleicht auf einer ganz anderen Ebene in diesem Cyberspace neue Kooperationen miteinander eingehen und da gemeinsam neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ne? Und das ist jetzt ja eine Riesenchance, die sich da ergibt. Ne?
Wobei ich würde es nicht einengen auf Kooperationspartner, die man so aus dem klassischen Business kennt oder vielleicht sogar ehemalige Konkurrenten, wo man sagt, wir haben ein gemeinsames Interesse, das wir angehen können, sondern ein sehr interessanter und teilweise auch sehr kostengünstiger und einfacher Weg ist tatsächlich, da drüber zu gehen, zu schauen, was passiert in meinem Umfeld, welche jungen Startups sind da. Und wie kann ich mit denen gegebenenfalls zusammenarbeiten, damit wir deren technisches Know-how, deren Cleverness, die sind häufig sehr, sehr schlau da drin, eben solche Dinge auch sehr schnell umzusetzen, deren Cleverness ein Stück weit zu nutzen. Und die bekommen von uns als etabliertem Unternehmen eben Einblick in den Markt, bekommen Zugang zu dem Wissen, das wir haben und zu den Kunden, die wir haben. Und wenn man solche Partnerschaften gerade mit jungen Unternehmen aufbaut, dann hat man eigentlich eine sehr stabile Struktur. Es muss dann kulturell passen. Also das ist noch eine Herausforderung, die dürfen wir nicht leugnen. Da kommt eine ganz andere Arbeitskultur häufig auf etablierte Unternehmen zu. Das müssen die aushalten. Aber sie können auch sehr davon profitieren und sehr davon lernen, wie eben diese jungen Unternehmen sehr agil, sehr schnell, sehr virulent mit Lösungen umgehen und die dann auch sehr schnell zum Leben erwecken.
Jetzt hast du schon angesprochen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Ja. Es gibt ja dieses Schlagwort des Business Model Portfolio. Also sozusagen da, lass uns darüber nochmal sprechen. Was bedeutet das Business Model Portfolio? Wie kann man das als Unternehmer einordnen?
Ja. Wenn wir uns diese Seite hier angucken und wenn wir da eintauchen wollen, die Regeln, die dort funktionieren, kennt kein Mensch. Die entstehen nämlich gerade erst. Das heißt, wir bauen diesen Raum auf und wir wissen annähernd, wie er jetzt funktioniert. Aber wir wissen nicht, wie er in 10 Jahren funktioniert. Wir wissen nicht, wie er in 15, wie er in 30 Jahren funktionieren wird. Das bedeutet, da sind hohe Unsicherheiten drin und es kann sehr viel passieren, vor allen Dingen, weil eben regionale Schutzwelle und Ähnliches komplett weggegangen sind. Wir sind international so vernetzt und damit auch verletzlich, dass wir lernen müssen, eben auf schnelle Änderungen schnell reagieren zu können. Und insofern ist es ein relativ schlaues Vorgehen zu sagen, es gibt viele Ansatzpunkte, womit man vielleicht Kunden glücklicher machen kann. Es gibt viele Ansatzpunkte, Ideen für neue Produkte, für neue Services, für Dinge, die wir neu in den Markt hineinbringen können. Aber nicht alles passt im Moment. Also vielleicht passen nur 2 von 15 Ideen, dass wir die jetzt heute umsetzen, weil wir haben nicht mehr Budget, die Kunden sind noch nicht offen dafür, es müssen vielleicht sogar noch grundlegende Technologien entwickelt werden. Aber die Idee an sich ist nicht schlecht und wir haben sie vielleicht sogar getestet mit Kunden, dass sie sagen, hey, wenn es sowas gäbe, das wäre richtig cool, nur wir können es jetzt nicht realisieren. Wenn man so eine Idee hat und davon wird es mehrere geben, wenn man sich aktiv auf die Suche nach neuen Geschäftsmodellen macht, dann sollten die nicht sofort verworfen werden, sondern sie sollten wirklich aktiv über die Zeit gemanagt werden. Das heißt, die kommen erst einmal auf die Wartebank, auf die Ersatzbank, werden aber wie beim Sport weiterhin fit gehalten, müssen also auch immer wieder ein Aufwärmtraining machen, um in dem Moment, wo irgendetwas passiert, tatsächlich gezogen werden zu können und umgesetzt werden zu können in Geschäftsmodelle, die dann tatsächlich am Markt funktionieren. Und da dort schon Vorarbeit geleistet worden ist, das Geschäftsmodell vielleicht schon skizziert ist, schon mal dargestellt worden ist, wie können Geldströme dort funktionieren, wie können Transaktionen funktionieren, welche Partner brauchen wir etc. So etwas zu gestalten, so etwas zu designen, ist nicht sehr aufwendig. Und wenn wir das schon irgendwo stehen haben und dann kommt die Situation, wo wir es anwenden können, dann ist man natürlich als Unternehmen wahnsinnig gut aufgestellt und kann sagen, hier sind wir und ist dann ganz vorne dabei und kann praktisch den Markt als Erster für sich gewinnen. Insofern lohnt es sich tatsächlich, Geschäftsmodelle ein Stück weit auf Halde zu produzieren, praktisch ein Portfolio aufzubauen und immer wachsam zu sein, wann passt das zueinander und dann entsprechend die zu aktivieren. Mhm. Wir hatten in diesem Jahr ja eine Situation, wo, glaube ich, jedes Unternehmen gesehen hat, wie schlau es gewesen wäre, vielleicht ein Geschäftsmodell zu haben, das auf eine Pandemie passen könnte. Das hatten die wenigsten, darauf war keiner vorbereitet. Aber diejenigen, die vorbereitet waren, für die war das natürlich Gold wert. Wenn wir an Zoom denken, also ein System, über das wir beide gerade miteinander sprechen, dann war das für die wirklich der Bringer des Jahres, einfach weil die in ihrem Portfolio genau die Technologie hatten, die darauf passte.
Ja, also und so ist eben Business Model Portfolio zu verstehen. Das habe ich, das heißt, ich habe meine Geschäftsmodelle, die mir jetzt auch Ertrag erbringen. Vielleicht, ich sage mal, Geschäftsmodelle, die langsam auch am Ausklingen sind. Ich habe neue Geschäftsmodelle in meinem klassischen Bereich oder Geschäftsideen, aber eben die Idee ist eben im digitalen Geschäftsmodellen, dass wir dort eben auf, wie du gerade sagst, auf Halde schon mal Geschäftsmodelle vorbereiten, die pflegen durch ja, Lean-Startup-Methode, durch Design-Thinking-Prozesse, vielleicht durch eine Kooperation mit Acceleratoren oder eben, wie du auch gerade angesprochen hast, jungen Unternehmern und Unternehmen, um dort eben solche möglichen Geschäftsmodelle vorzubereiten.
Idee ist eigentlich, einen kontinuierlichen Fluss von Geschäftsmodellen zu haben und nicht davon auszugehen, ich gründe jetzt meinetwegen ein Unternehmen, das produziert Mobiltelefone und mein Ur-Ur-Urenkel wird das irgendwann geerbt haben und der produziert dann immer noch Mobiltelefone. Nein, bis dahin wird sich das komplett geändert haben, weil es gar keine Mobiltelefone mehr gibt. Und darauf vorbereitet zu sein und zu sagen, wenn das eine Geschäftsmodell seinen Höhepunkt erreicht hat und langsam abflacht, dann kommt schon das nächste. Und das geht dann eben weiter mit der nächsten Kurve, die dann wieder Geschäft bringt. Sodass die miteinander tatsächlich sich überlappen und so ein kontinuierlicher Fluss an Geschäftsmodellen eben auch dafür sorgt, dass ein kontinuierlicher Fluss von Einkommen generiert wird. Und das ist etwas, was sehr gut funktionieren kann und was Unternehmen stabil machen kann, wenn man diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens realisieren kann. Ja.
Wunderbar. Und ja, dann lass uns zum Schluss nochmal auf den Punkt kommen, okay, jetzt habe ich vielleicht verstanden, es ist relevant, es geht weiter. Wie fange ich denn jetzt an? Also digitale Transformation, wie gehe ich denn da jetzt eigentlich vor als Unternehmer? Wie sollte ich das Thema für mich strukturieren?
Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, der falsche Weg, das anzugehen, wäre jetzt ein großes Softwarepaket zu kaufen und zu sagen, damit bin ich digitalisiert. Digitalisierung gibt es nicht von der Stange. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, eben tatsächlich auf der Seite der Tools. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Prozess, immer effizienter zu werden, dort digitale Technologien reinzubringen. Und auf der anderen Seite müssen wir halt tatsächlich auch sehen, was können wir tun, um diesen neuen Raum der Cybersphäre für uns zu nutzen und dort vielleicht mit ganz neuen Serviceangeboten oder mit an unsere Produkte angebundenen Serviceangeboten, digitalen Leistungen und so weiter uns entsprechend zu positionieren. Wie kann man das machen? Ich glaube, jedes Unternehmen muss auf jeden Fall vier Bereiche für sich abklären. Ich nenne die jetzt in einer Reihenfolge, aber die greifen mehr ineinander. Das ist eigentlich etwas, was weitgehend parallel oder zirkulär läuft, wo man immer wieder zurückspringt. Eine Sache, die absolut wichtig ist, ist zu sagen, wo stehen wir im Moment eigentlich? Was ist das, was wir haben? Was ist das, wo wir hinwollen? Und was kann uns tatsächlich digital dabei unterstützen und nützen? Das ist ein Strategieprozess, der stattfinden muss, ein digitaler Strategieprozess. Um den kommt kein Unternehmen herum. Es reicht nicht aus, einfach irgendetwas zu machen und anzuschieben, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll. Das ist ein absolut wichtiger Teil. Und ich plädiere immer dafür, wenn man eine solche Strategie entwickelt, ganz genau dahin zu schauen, was brauchen eigentlich unsere Kunden, was brauchen unsere Nutzer, was brauchen sie jetzt, was brauchen sie in 5, was brauchen sie in 10, was brauchen sie in 50 Jahren. Und sich daran auszurichten und zu schauen, wie können wir wirklich relevante Probleme in dieser Welt lösen, anstatt vielleicht einfach das hunderttausendste Produkt ABC auf den Markt zu bringen, das es schon zigmal gibt. Wenn wir wissen, in welche Richtung ein Unternehmen tatsächlich gehen soll, dann kommt natürlich der nächste Schritt. Dann ist die Frage, mit welchen Produkten, mit welchen Services können wir das Ganze machen. Dann geht es eben eine Ebene tiefer. Von der Strategie schauen wir jetzt, wie können wir das tatsächlich umsetzen. Und da brauchen wir natürlich ganz viel digitale Expertise, um zu schauen, wie können wir heute schon digitale Wege, wie können wir kostengünstige digitale Strukturen und Analyseprozesse nutzen, um unser Angebot an Kunden heranzubringen und ihnen damit einen Nutzen zu generieren. Das ist das, worum es im Endeffekt gehen sollte, dass Kunden einen erlebbaren Nutzen erhalten. Und damit sind wir auch schon beim dritten Bereich, der betrachtet werden muss. Das ist dann die Frage, wenn wir soweit sind, wir haben die Strategie, wir haben die Produkte und die Services, die wir hineinbringen wollen. Wie machen wir das? Wie gehen wir dort vor? Und wie können wir dort zum Beispiel auch digitale Wege nutzen, um ein möglichst gutes und schnelles Wachstum hinzubekommen? Auch dort hat sich die Welt komplett geändert. Wir können heutzutage über digitale, über sozial vernetzte Medien Dinge machen. Wir können eine gewisse Eigendynamik in Geschäftsmodellen hinterlegen, die digital unterstützt wird, die dann ganz stark eben auch das Wachstum fördern über lange Zeit. Und dann ist eine vierte Frage natürlich da, die man nicht negieren darf. Das ist die Frage, was müssen wir selbst intern eigentlich tun? Wie müssen wir uns verändern, um das Versprechen, das wir an andere rausgeben, tatsächlich auch halten zu können? Und die Veränderungen, die intern stattfinden müssen, die sind häufig gar nicht mal so gering. Mhm. Man muss nicht nur lernen, mit neuen Technologien umzugehen, sondern es müssen komplette Prozesse umgestellt werden, teilweise neue erfunden werden. Es muss unter Umständen ganz neues Know-how hineinkommen. Und wenn wir an agile Möglichkeiten der Entwicklung denken, die ja im digitalen Bereich im Moment sich zum Standard entwickelt haben, dann verändert sich ganz drastisch natürlich auch das Führungsbild für eine Firma. Das heißt, die Führungskraft selbst verändert sich oder muss ihre Rolle verändern, indem sie eben nicht mehr diejenige ist, die das große Wissen hat und die genau sagt, wie was getan werden muss. Diese Rolle, die sehr stark machen kann, wird ein Stück weit genommen, wenn Informationssysteme praktisch an jedem Platz verfügbar sind und jeder die Information haben kann, die irgendwo im Unternehmen da ist. Und es geht mehr dorthin als unterstützender Mensch, als jemand, der Teams, die weitgehend selbstständig arbeiten, coacht zu agieren und damit entsprechend eher jemand zu sein, der Leistung ermöglicht, aber nicht mehr jemand, der Leistung anordnet und kontrolliert.
Ja, da sind wir jetzt bei dem Spannungsfeld oder bei dem, bei dem Aspekt Kulturwandel. Genau. Dass also es eben wichtig ist, sich klarzumachen, Digitalisierung geht auch mit Kulturwandel einher. Ja. Das merkt man vielleicht noch nicht so, wenn man sich rein auf der Tool-Ebene bewegt, wie du so schön dargelegt hast. Aber sobald man dann reingeht in Geschäftsmodellentwicklung und in die Zukunft, in die Plattform, in die Plattformökonomie, in die Networked Economy, dann wird es immer wichtiger werden, wirklich die Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen anzupassen auf die Netzwerkwelt, in der wir uns in Zukunft bewegen. Und das bedeutet Kulturwandel und wie du richtigerweise sagst, Veränderung der Führungskultur, Führungshaltung. Und da sind wir dann bei dem Spielfeld der agilen Organisation, der Kreisorganisation, die ja dann, eine mögliche Umsetzung da bietet. Ne? Ja, dann zum Schluss noch ein Wort ganz konkret. Also wenn wir anfangen mit solchen Projekten, dann empfehlen wir die Einrichtung eines Transformation Offices. Man hört ja immer wieder dieses Schlagwort Digital Office. Das würden wir vielleicht nochmal abgrenzen wollen zu einem Digital Transformation Office oder eben ein Transformations-Office. Das wäre eben eine Gruppe von Change Agents, die direkt an den Vorstand berichten und dort die wesentlichen Projekte, die so ein Unternehmen braucht, in Gang bringt. Vielleicht noch mal ein Wort dazu von deiner Seite.
Ja, egal, ob wir auf die eine oder auf die andere Seite schauen, egal was wir machen digital, das bringt eine ganze Menge Veränderungen, eine ganze Menge Unruhe hinein in ein Unternehmen. Wie gesagt, es müssen neue Kompetenzen hinein, Rollen verändern sich, es wird viel stärker abteilungsübergreifend gearbeitet werden müssen. Die Führungsrolle verändert sich. Das heißt, das gesamte Unternehmen wird kulturell ziemlich gefordert auf der einen Seite, und auf der anderen Seite entwickelt sich natürlich außen auch etwas neu, was dann nach innen wieder transportiert werden muss. Und um so etwas zu managen, braucht es einfach ein gutes, ein starkes Team von den richtigen Leuten, die so etwas dann in die Hand nehmen können. Die Aufgabe ist in der Regel, es sind immer wieder dieselben Aufgaben, egal wie man es nennen will, ob es jetzt eine Innovationsabteilung ist oder ein Digital Hub oder wie man es auch immer nennen will oder ein CDO praktisch mit seinen Leuten das umsetzt. Die Aufgaben, die dort gelöst werden müssen, sind immer wieder dieselben. Das ist einmal natürlich ganz, ganz stark zu beobachten, was passiert auf dieser Seite, welche Entwicklungen sind da und welche Entwicklungen müssen wir beachten, weil sie einen Einfluss auf unser Geschäft haben können und wie reagieren wir darauf. Auf der anderen Seite dann eben auch zu sagen, wie können wir mit Geschäftsmodellen gegebenenfalls dort Chancen nutzen oder auf wachsende Herausforderungen reagieren. Und zum Dritten ist es natürlich dann auch so, dass man sagen muss, das, was intern passiert, eben auf dieser Werkzeugseite der Digitalisierung, das muss auch vorangetrieben werden, denn das spielt ja ineinander. Wir können ja diese digitalen Services nur liefern, wenn wir entsprechend auch mit den Werkzeugen gut umgehen können. Und insofern müssen die dann natürlich oder die muss dieses Team dann auch dafür sorgen, dass die Digitalisierung intern auf der Werkzeugseite entsprechend gut umgesetzt und vorangetrieben wird. Es ist also eine Vermittlerposition zwischen außen und innen, die nicht einfach ist, die Wirbel bringt, die Dinge machen, die vielen Leuten nicht gefallen werden. Und deswegen, du hattest das schon sehr richtig angesprochen, die direkt beim Vorstand oder bei der Geschäftsführung aufgehängt sein sollte, weil die brauchen einfach ein ganz, ganz starkes Backup. Die brauchen ein Riesenkreuz hinter sich, wo sie sagen können, okay, wenn das nicht funktioniert, dann fragen wir unseren Boss und der Boss ist gleich ganz weit oben aufgehängt. Ohne so einen solchen Sponsor wird so ein Team wirklich zerrieben zwischen den Abteilungen. Ich habe es in Projekten schon erlebt, wo es ein bisschen anders aufgehängt war. Da wird es super schwierig und die können nur einen Teil ihrer Kraft, ihrer Energie tatsächlich auf den Boden bringen und dann versanden Projekte. Und das ist super schwierig dann und tut wirklich weh, wenn man sieht, wie viel Potenzial da unter Umständen verpufft.
Ja. Und gleichzeitig ist eben die Aufgabe von diesem Transformation Office, ja, das Asset gut zu verwalten, also das Veränderungsbudget gut zu verwalten. Das bedeutet natürlich, dass man im Kerngeschäft schaut, wo können wir eventuell Kosten einsparen, Kosten reduzieren durch Digitalisierung, Tool-Ebene, dass wir schauen, wo können wir eventuell ja noch Wachstum erzeugen in dem alten Kerngeschäft, weiter ja, Umsatz zu erzeugen und Gewinne zu erzeugen, die wir dann zur Verfügung haben, um im dritten Bereich, das ist dann eben das neue Geschäft, die Entwicklung von neuen Kerngeschäften, dort investieren zu können. Und das ist eben dann auch eine Aufgabe von dem Digital Office, gemeinsam mit dem Sponsor das weise sozusagen zu steuern. Uwe, ich danke dir herzlich für diese tolle Unterhaltung und bin sicher, das war für viele sehr interessant. Wenn ihr Interesse habt, nehmt einfach mit uns direkt Kontakt auf und dann finden wir zusammen. Uwe, vielen Dank nach Berlin und bis bald.
Bert, dir auch vielen Dank. Mach's gut und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war der Transformations-Podcast der agilen, lean und digitalen Welt. Wenn es dir gefallen hat, klick dich weiter durch zum nächsten Podcast oder nimm mit uns Kontakt auf und lass dich von uns beraten. Wir unterstützen dich in deiner Transformation. Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hier war dein Bert Jakobsen-Kramer.